Lizenzlage, der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Thomas Hensler ist ein Pionier der Softwarelizenzierung. In seiner langen und erfolgreichen Karriere als Geschäftsführer bei CCP hat er den Markt und ganz besonders CCP geprägt. Zum 30.06.2024 wird Thomas Hensler aus seiner operativen Rolle ausscheiden. In der Lizenzlage gibt er einen Rückblick auf 40 Jahre Softwarelizenzierung und einen Ausblick auf den zukünftigen Markt. Viel Spaß bei dieser Folge.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Hinter uns liegt der Mai mit doch einigen Feier- und Brückentagen, zumindest bei uns in Hessen. Und das ist auch der Grund, warum die Lizenzlage eine kleine Pause eingelegt hat. Jetzt sind wir wieder auf Sendung und wir starten mit einer ganz besonderen Folge. Zu Gast heute ist Thomas Hensler. Thomas Hensler ist mein langjähriger Geschäftsführer und Gesellschafterkollege bei CCP. Und Thomas Hensler blickt auf eine unfassbar lange und auch unfassbar erfolgreiche Karriere zurück. Und er blickt für sich in eine doch eher unsichere Zukunft. Denn er hat sich entschieden, zum 30.06. aus dem operativen Geschäft bei CCP auszusteigen. Ja, und in eine Art Ruhestand zu wechseln, wobei ich mir vorstellen kann, dass der Begriff Ruhestand nicht wirklich das trifft, was Thomas Hensler vorhat und dann auch tun wird. Umso mehr freut es mich, dass sich Thomas Hensler die Zeit für die Lizenzlage genommen hat und uns aus seinem breiten Erfahrungsschatz berichten wird. Herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank, Holger. Freut mich, dass ich auch mal dein Gesprächspartner sein darf. Bei all den vielen Podcast-Folgen waren wir zwei noch nicht im Gespräch. Aber es freut mich sehr und es ist einer meiner letzten Tage bei CCP und ich erzähle gern über diese lange Zeit, die ich hier verbringen durfte.
Du blickst jetzt zurück auf 40 Jahre Softwarelizenzierung. Viele unserer Hörer waren da noch gar nicht geboren. Erzähl uns doch mal, wie hat denn alles angefangen?
Wir haben in den frühen 80er Jahren die ersten PCs in Deutschland gesehen und es kam eine Faszination für diese neue Technik auf. Mein Schulkamerad Thomas Krauter war mir sogar noch etwas voraus. Er hat dann angefangen zu entwickeln, Software zu entwickeln auf diesen damals völlig neuen Geräten. Und die Faszination hat uns zusammengehalten, obwohl wir an unterschiedlichen Orten studiert hatten. Und er hat mich dann 1986 als kaufmännischen Geschäftsführer hierher nach Marburg geholt, weil er sich ganz auf die Entwicklung konzentrieren wollte. Und ich habe nicht widerstehen können. Das war sowas von faszinierend, in diese Welt einzutreten. Und ich sage heute, er hat mich in das Abenteuer meines Lebens gezogen. Und das war so. Und ich durfte seine selbstentwickelte Software erst testen, so lange, bis ich zufrieden war, damit zu Kunden zu reisen. Und ich bin zu Kunden gereist, Land auf, Land ab. Wirklich zu allen möglichen großen Unternehmen. Und habe denen diese Software vorgestellt. So fing es an.
Das heißt, du warst vorher gar nicht in Marburg gewesen, weil viele haben ja hier in Marburg studiert oder sind hier zur Schule gegangen. Das heißt, du bist wegen dem Softwaregeschäft extra nach Marburg gekommen.
Ganz genau. Also ich war durchaus aus Wiesbaden heraus oft in Marburg, hat gewissen anderen Charme, diese Stadt. Und mit eben Thomas Krauter zusammen, der in der Software entwickelt hat. Und er hat mich dann auf die allererste CeBIT gezogen, die im März 1986 war. Und dort haben wir uns dann entschieden, dass ich die kaufmännische Seite seiner ganz jungen, gegründeten Firma übernehme und die Vermarktung und den Verkauf seiner Software.
Jetzt ist ja so ein Auftritt auf der CeBIT schon ein echter Meilenstein, gerade wenn man mit so einem Geschäft dann doch neu anfängt. Was waren denn weitere Meilensteine, die jetzt auf dieser Start von dem Geschäft gefolgt sind?
Da muss ich jetzt noch mal ein bisschen zurückspringen, weil dieser erste Besuch auf der allerersten CeBIT war ohne CCP-Präsenz. Wir waren als Besucher dort, um uns diese große Welt anzugucken. Und das war eben dann am Ende für mich der entscheidende Impuls, meine Arbeit in Wiesbaden zu beenden und nach Marburg zu wechseln. Wenn man diese große Software- oder IT-Welt mal verschmeckt hat auf der CeBIT, das lässt einen nicht los.
Da war ja früher richtig Rummel auf der CeBIT. Das war ja laut, ganz viel Blink und Stimmung dort. Das war ja ganz anders als heute die Hannover Messe.
Und vielleicht nochmal jetzt eins zurück, bevor wir auf der CeBIT waren, war ich eben als Reisender bei den Unternehmen und habe ihnen die Software vor Ort gezeigt. Ging ja nicht anders. Aber was ich gerne immer dazu sage, ist, in dieser Phase als Vertreter eines Softwareentwicklers, da lernt man unglaublich schnell und viel, was Copyright bedeutet. Weil das ist das, wovon der Softwareentwickler lebt. Und diese Grundkenntnisse, die ich damals eben in dieser Arbeit erworben habe, die steckt bis heute noch in der DNA von CCP, so scheint es mir. Also diese wirklich bewusste Sicht auf Nutzungsbedingungen, die dem Softwareentwickler entspringen.
Das heißt, man kann im Prinzip sagen, dass deine langjährige Karriere, wo du ja immer im Sinne der Kunden gearbeitet hast, eigentlich den Ursprung mit der Herstellersicht hatte und dass du dort am Anfang dann versucht hast, eigentlich die Interessen des Herstellers dann umzusetzen.
Also so ging ich auf Reisen und so haben wir auch Lizenzverträge abgeschlossen über unsere eigene Software. Aber es hat sich dann Ende der 80er Jahre der Markt rasant schnell verändert. Und zwar einerseits durch massenhaft PCs, die in Unternehmen kamen, andererseits durch Windows. Es kam mit Microsoft eine ganz andere Vielfalt an Software in den Markt. Und das war schon sehr attraktiv auch für uns, diese andere Software, durchaus auch bei den Kunden, wo man was vorgestellt hat, auch ins Gespräch zu bringen. Und so kam es dann relativ schnell, dass wir mehr fremde Software verkauft haben wie eigene. Und es hat dann eben sich auch gezeigt, dass unsere Unternehmenskunden tatsächlich die Nutzungsbedingungen interessiert hat. Ne? Dass man eben wusste, dass man pro Installation eine Lizenz, wir haben damals noch Softwarepäckchen gesagt, braucht.
Und es gab. Vielleicht für die jungen Hörer in so einem Softwarepäckchen waren dann auch die Datenträger drin. Ja, damals vermute ich noch Floppy Disks, gell?
Floppy Disks, ein dickes Handbuch. Das war ein Hindernis, muss man sagen, weil die Unternehmen wollten ja dieses Päckchen gar nicht an jeden Arbeitsplatz hinstellen. Weil wenn das mal da stand, dann hat es auch durchaus neue eigene Wege gefunden. Na, also es war nicht einfach, jedem PC eine Lizenz zuzuordnen. Ne?
Ja, und von so einer Disk oder später dann auch CD konnte man ja auch beliebig viele Installationen danach durchführen.
Genau deshalb sollten diese Disketten gar nicht frei verfügbar im Unternehmen rumliegen.
Mhm. Ja, spannend. Sowas sieht man heute wahrscheinlich nur noch im IT-Museum. Ich weiß, gibt es eigentlich sowas, ein IT-Museum? Habe ich noch nie was von gehört.
Für Hardware schon in Paderborn.
Ah.
Im Nixdorf-Gelände. Also Hardware ist da sehr schön dokumentiert, die ganze Entwicklungsgeschichte. Nixdorf war da ja lang sehr groß in diesem Thema und auch in Paderborn.
Ja, gut, und dann ging es ja weiter, wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Situation von heute, ist ja von den Päckchen, die man damals verbreitet hat, zu heute noch einiges an Weg dazwischen.
Ja, es ging los damit, dass durchaus die Beobachtung war, dass die Unternehmen korrekt die Lizenzen verfügbar machen wollen. Aber es war halt schwierig. Und jeder Softwarehersteller hatte obendrein andere Vorstellungen von seinen Nutzungsbedingungen. Und das war für die Unternehmen eine ganz neue Herausforderung. Ne? Und es war eher peinlich, wenn es nicht richtig überall abgedeckt war, weil es war ja nicht absichtlich gemacht, sondern es war fehlerhaft. Und diese sichere Abdeckung der Lizenznutzung, die wurde erstmals erkannt von Microsoft. Ne? Wie soll es anders sein? Die waren halt damals auf jedem Rechner auch schon vertreten. Und Microsoft hat das Problem offenbar erkannt und den Unternehmen großvolumige Verträge ermöglicht. Diese Verträge gaben Freiheit. Es waren die Abweichungen in der Menge versus der Lizenzen durchaus noch gegeben, aber die wurden dann halt kompensiert. Also es war vertraglich alles bequem. Ne? Die Unternehmen wussten, wir setzen ein, wir zählen und wir bezahlen. Ja. Und diese Bequemlichkeit, die Microsoft eben in der Lizenzierung den Unternehmen ermöglicht hat, die war so etwa die Messlatte. Ne? Also das wünschten sich die Unternehmen dann halt für alle Software, die viel häufiger im Einsatz sich befindet.
Ja, Microsoft ist da ein schönes Stichwort. Ich kann mich erinnern, was ja heute nicht mehr so stark ist. Man hat es heute auch noch, aber die versionsbezogene Lizenzierung von Kauflizenzen. Man musste ja damals dann auch gerade bei Microsoft so Update-Ketten zusammenbauen. Und ich erinnere mich, dass wir einen Kunden hatten, ein großes Unternehmen, das hat diese Update-Kette zusammengebaut. Nur die Basis hat gefehlt und wir haben tatsächlich eine Palette Boxen mit der ersten Version, der fehlenden Version vom Microsoft-Betriebssystem einfach nur geliefert, damit die da war. Die kam also von uns direkt in den Keller vom Unternehmen, nur um die richtige Lizenzierung sicherzustellen.
Ja, die Lizenz Ausprägung war einfach sehr unterschiedlich und in Update-Ketten brauchte man irgendeinen Ursprung. Ne? Aber im Zuge der Updates hat sich ja oftmals auch die Lizenznutzungsbedingungen wieder verändert. Ne? Dann durften mal mehrere Geräte mit einer Lizenz verwendet werden. Manchmal gleichzeitig, manchmal auch nur jeweils ein Gerät. Und das hat sich im Update-Rhythmus leider auch sogar verändert. Also alles Veränderungen, die die korrekte Nutzung schwerer gemacht haben in den Unternehmen. Ich habe damals ganz oft meine Rolle darin gehabt, dass ich einen Kompromiss zwischen Hersteller und Unternehmen moderieren musste, damit es am Ende machbar war, dass die Compliance sozusagen eingehalten wurde. Weil wenn eine Compliance nicht eingehalten werden kann, weil die Bedingungen es einfach für das Unternehmen unmöglich machen, dann rennt man von vornherein in eine Sackgasse, die am Ende knallt.
Ja, jetzt wird ja gerade im Moment so ein bisschen diskutiert, die Abhängigkeit, die jetzt auf Kundenseite entstanden ist durch Subscriptions, durch die SaaS-Anwendungen, weil es einfach sehr viel schwerer ist, von einer Software wegzukommen. Auf der anderen Seite, wenn man sich das jetzt so anhört, nochmal so einen Blick in die Vergangenheit, ist das ja an sich schon jetzt auch dann einfacher für die Unternehmen, als es das früher war.
Also der Wechsel auf die Subscriptions hat einiges verändert, aber ob alles jetzt einfacher ist, das weiß man auch nicht, ne? Weil der Wechsel auf die Subscription bringt halt auch die Gefahr des Endes der Lizenz mit sich. Jede Subscription endet irgendwann. Und das ist ein großer Unterschied zu eben früher, weil mit dem Ende der Subscription oftmals die Software ihren Dienst aufgibt. Also wenn die Laufzeit tatsächlich technisch hart in der Lizenz steckt, dann endet die Softwarenutzung und zwar technisch zu Ende. Das ist ganz fatal. Und deshalb ist die aktuelle Herausforderung die, dass diese Laufzeiten am Ende unter Kontrolle kommen. Dass man weiß, ich muss es verlängern oder ich will es nicht verlängern, aber ich weiß auch die Konsequenz des Nichtverlängerns. Und so hat sich unsere Betreuungsarbeit für die Unternehmen in ein Renewal Management, manche sagen noch Fristenmanagement dazu, entwickelt, weil wir einfach bei der Vielfalt, die die Unternehmen haben, ganz oft rechtzeitig Bescheid sagen müssen, Achtung, diese Software ändert wirklich fatal. Sie ändert mit einem Betriebsende.
Ja, kann man sich gut vorstellen, was dann los ist, wenn auf einmal wesentliche Anwendungen oder auch Anwender auf einmal plötzlich nicht arbeiten können. Also da möchte ich dann auch nicht in der Haut des Verantwortlichen stecken.
Alles schon passiert, ne? Und das passiert einmal, dann lernt man ganz gewaltig draus, dass man solche Fristen frühzeitig in Blick nimmt. Ja.
Du hast ja in dieser langen Zeit einen unfassbar breiten Anekdotenschatz aufgebaut. Was ist denn deine Lieblingsanekdote?
Die Anekdoten erzähle ich ja gern, das ist ja bekannt. Aber eine, die ich tatsächlich in den letzten 20 Jahren, würde ich mal schätzen, immer wieder sogar erzählt habe, das handelt von einer Workshop-Reihe, die wir in den frühen 2000er Jahren, im Jahr 2000, 2001, in Deutschland in verschiedenen Städten durchgeführt haben. Wir waren unter dem Thema Software Asset Management 2000 unterwegs und haben Unternehmenvertreter eingeladen. War auch immer schön besucht, also so 20, 25 Teilnehmer in einer großen Runde. Und dieser spezielle Workshop, den ich meine, der in Frankfurt stattfand, in einem Hotel im 8. oder 10. Stock, ziemlich hoch, weil das war so diese Penthouse-Tagungsraum mit Rundumblick, ne, oder fast Rundumblick, war ganz tolle Lage. Und so saßen wir in unserem Workshop, volle Besetzung, tiefe Arbeitsatmosphäre und plötzlich ging die Brandmeldeanlage an. Also die Sirene im Treppenhaus war sehr deutlich zu hören. Zum Glück glaube ich nicht im Raum, aber im Treppenhaus. Und Brandmeldeanlage bei so einer Veranstaltung, denkt man jetzt, was passiert jetzt? Es ist nichts passiert. Die Teilnehmer sind alle ganz normal sitzen geblieben. Die kamen aus Unternehmen, bei denen offenbar die Fehleranfälligkeit von solchen Meldeanlagen bekannt war und die machen sich da nichts draus. Die saßen einfach da. Wir haben weitergemacht. Und dann plötzlich erschien am Fenster, an einem dieser tollen Aussichtsfenster, eine Feuerwehrleiter mit einem Feuerwehrmann oben auf der Leiter. Und dann war schon etwas andere Stimmung plötzlich im Raum. Aber kurz drauf, das war dann der Knaller, da kamen dann durch die Türe zwei Feuerwehrmänner in voller Montur mit Atemschutz und mit einer Pickelhacke. Die kamen zu uns in den Workshopraum und haben uns nur geschrieben, raus, raus, Treppe runter, Aufzug steht. Und dann wird es doch kribbelig. Ne? Und dann sind alle raus, wir sind die Treppe runter, 8, 9 Stockwerke, und haben uns dann vor dem Haus getroffen. Und dann plötzlich war klar, es war eine Übung. Also es war bis zu dem Moment war das dann ein ganz anderes Gefühl. Und dann kam mit unserer Gruppe vor dem Haus stehend, alle mussten ja da auf den Sammelplatz, kam die Erleichterung, es handelt sich um eine Übung. Und 20 Minuten später durften wir wieder hoch, dann mit dem Aufzug und haben weitergemacht. Aber das Erstaunliche an diesem kleinen Zwischenfall, diese Truppe, die hat jahrelang noch dieses Thema immer wieder verbunden. Wir haben über diesen Workshop mehrere Jahre lang später noch gesprochen und die Gruppe untereinander war ganz anders verbunden als früher. Also das war eine der menschlich stärksten Erlebnisse in diesen Workshops.
Ja klar, dass erstmal auch diese Unsicherheit, die Furcht, was da jetzt passiert, das schweißt natürlich zusammen. Über die Inhalte des Workshops konnte sich wahrscheinlich keiner mehr erinnern. Wahrscheinlich war es danach auch schwer, sich wieder zu konzentrieren. Aber das Erlebnis hört sich schon sehr spannend an. Du hast ja jetzt 40 Jahre hinter dir in dem Softwaremarkt, aber auch als Unternehmer und auch als, in Anführungsstrichen, Kundenbesucher. Also du hast so 40 Jahre ja auch intensiven Austausch mit Kunden gehabt, auch mit Herstellern. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was war denn früher besser als heute? Was vermisst du?
Ja, also die Gestaltung von den, wie wir sagten, Enterprise-Lizenzen in Abkupferung von der Microsoft-Lizenzierung. Wir hatten ja nie mit Microsoft zu tun, ne? Das wird immer wieder vergessen, aber wir haben das abgekupfert und mit anderen Herstellern umgesetzt. Und das war viel Flexibilität und Gestaltungsfreiheit und die kleineren Hersteller haben uns da auch vertraut. Sowas gibt es heute nicht mehr. Also das war einfach ganz anderes Miteinander in der Gestaltung. Heute sind die Lizenzverträge deutlich umfangreicher. Also die Beschreibungen von Lizenzverträgen sind sehr umfangreich geworden. Sie sind aber auch starrer geworden, also da wird viel weniger verhandelt. Dafür gibt es, was es früher natürlich nicht gab, quasi von jedem Softwarehersteller mehrere Lizenzmodelle. Also das ist auch durchaus sinnvoll, dass unterschiedliche Lizenzmodelle in den Markt angeboten werden. Und das ersetzt schon ein Stück von dem, was man früher eben als individuelle Abweichung oder Ausprägung gebraucht hat.
Das heißt, es ist dann vermutlich durch diese stärkere Klarheit und durch das weniger Individuelle dann wahrscheinlich auch deutlich weniger Austausch erforderlich. Das heißt, ich höre das so raus, dass es früher wahrscheinlich ein Stück weit partnerschaftlicher zugegangen ist, so in diesem Dreieck Hersteller, CCP und Kunde.
Ja, sonst wäre die Abstimmung ja nicht möglich gewesen. Aber die braucht es heute eben auch viel weniger, weil die Auswahl besteht und weil man von vornherein weiß, dieses Modell ist sehr ausgeprägt für meine Notwendigkeiten. Und dann gibt es da weniger solchen Abstimmungsaustausch. Ja.
Wenn du jetzt deine Erfahrungen nutzt, um eine Prognose zu erstellen, aus deiner Sicht, wo wird sich der Markt der Softwarelizenzierung hin entwickeln?
Also komme ich vielleicht gerade noch mal ganz zurück auf, wo er herkommt und wo er steht. Na, da gibt es vielleicht eine längere Linie. Also der Wechsel von Lizenzbedingungen, den gab es immer. Und den wird es auch immer geben. Na? Weil die technische Nutzung andere Lizenzbedingungen zum Teil auch erforderlich macht. Und da steckt einfach für mich sehr viel Faszinierendes drin in der Nutzungsausprägung von Software. Na, ich habe nie alles gut geheißen, was die Hersteller machen. Ne? Und ich habe aber auch immer gesagt, man kann nicht alles gut heißen, was die Kunden wünschen oder fordern. Man muss den richtigen Kompromiss finden. Ne? Aber die Dynamik darin, die ist einfach unglaublich. Ne? Und wo es hingeht, das ist derzeit ganz klar Subscription, aber danach, und das ist diese technische Komponente, danach kommt die lizenzpflichtige Nutzung einzelner Komponenten, einzelner speziellen Funktionen oder verbrauchende Schritte, also Prozessschritte, die eben extra Geld kosten. Da gibt es die ersten Beispiele und ich glaube, das wird noch wachsen, weil das einfach diese neue technische Möglichkeit erweitert. Ne?
Meinst du, es wird dann insgesamt teurer oder wird vielleicht auch Software zukünftig individueller sein. Also wenn man jetzt mal heute Anwendungen betrachtet, sind das ja Riesenpakete, wo man gefühlt vielleicht 10 oder 20% der Funktionen nutzt, aber das gesamte Paket halt bezahlt. Wenn jetzt einzelne Komponenten extra bezahlt werden müssen, könnte das natürlich auch sein, dass man sich die Pakete, die man braucht, besser noch auf sich selbst zusammenstippeln kann.
Also das wird gern mit dem Begriff Pay-per-Use in Verbindung gebracht. Und genau das ist es, was die Software eigentlich billiger macht, weil man wirklich das bezahlt, was man auch benötigt und was man auch nutzen möchte. Wenn man dann am Ende des Tages vielleicht doch mehr bezahlt, als man gerechnet oder erwartet hat, dann hat man halt auch mehr benutzt. Also das geht ja dann einher. Ne? Ja. Die Gefahr bei solchen Modellen steckt im Abrechnungsmodus. Ne? Das ist ja was, mit dem wir uns auch hier sehr intensiv immer beschäftigen. Und die Gefahr von Overusage oder Pay-per-Use Abrechnungen liegt halt darin, dass die Abrechnung des Herstellers fällt auf den Tisch, ohne dass man vorher bestellt hat. Also das ist für Einkaufsprozesse oder gar für Rechnungsprüfungsprozesse, ist das ein Horrorszenario. Es kommt die Rechnung nach der Nutzung und man hat nicht vorher die Möglichkeit gehabt, die entsprechenden Mittel, die Budgets, richtig zuzuordnen.
Siehst du denn aus heutiger Perspektive auch die Möglichkeit, dass sich das wieder verändert, dass man zurückgeht von SaaS-Lösungen wieder hin in Richtung On-Premise? Wenn man das vielleicht ganz grob mal vergleicht, das Thema Outsourcing, es gab ja immer so Wellen, das wurde jetzt mal eine große Welle, wo alle etliche Anwendungen in so einem Provider ausgelagert haben. Danach gab es wieder die Insourcing-Welle und so ging es irgendwie immer hin und her. Meinst du, das ist auch möglich bei den SaaS-Anwendungen?
Also es ist ja noch nicht immer alles gleich SaaS, was eine Internetverbindung braucht. Aber wenn On-Prem installierte Software eine Internetverbindung braucht, dann ist das zum einen gern mal als Kontrolle für die Lizenz gedacht. Es ist zum anderen aber auch eben der Weg, die Funktionalität zu erweitern durch eine Cloud-Funktion. Dann sind wir im SaaS-Bereich. Also dieser Übergang, der wird wahrscheinlich noch ganze Zeit lang auch in neuer Software verwendet. Die reine SaaS-Lösung als vollständige Abdeckung, die wird noch ein ganzes Stück weit entfernt sein, glaube ich. Also die On-Prem installierte Software, die einem das Arbeiten auch in Momenten ohne Internetverbindung erlaubt, die wird, glaube ich, schon noch ganze Zeit lang Bestand haben.
Jetzt hast du uns beschrieben, was so deine Zukunftsvision für den Lizenzmarkt ist. Jetzt scheidest du zum 30.06. aus dem operativen Geschäft bei CCP aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirklich in den Ruhestand gehst und nichts mehr tust. Was planst du? Was willst du machen?
Also ich scheide ja nur als Geschäftsführer aus dem operativen Geschäft und ich bleibe CCP als Gesellschafter an deiner Seite ja erhalten. Das wollen wir so und das hatten wir auch lange im Blick. Aber worauf ich mich wirklich freue, ist, dass diese immer noch in mir lebende Faszination für Software jetzt wieder mehr Zeit kriegt. Und ich beschäftige mich auch gern eben mit der Technologie von Software, also mit der Funktionalität. Und natürlich als Mitglied im Gesellschafterbeirat werde ich gerne auch eben den Markt beobachten. Und wenn mir was auffällt, dieses im Kreise des Beirats oder der Geschäftsleitung dann auch gerne vorstellen. Umgekehrt werde ich natürlich die Geschäfte oder die Geschicke von CCP auch weiterverfolgen. Ich werde eure Podcasts hören, werde eure Webcasts gucken, einfach auch um den Marktvergleich immer wieder zu haben. Na, also ich bleibe sehr nah dran und habe mehr Zeit dafür als in den letzten vielen Jahren. Und ein bisschen mehr Freizeit wird auch kommen, ja. Und ich bin bekannt dafür, dass ich gern mit einem Fahrrad bis zur Arbeit fahre. Aber mehr als die Strecke von zu Hause bis zum Büro und zurück schaffe ich mit dem Fahrrad oftmals wochenlang nicht. Und das wird sich ändern. Also ich habe zu Jahresbeginn auf die Frage, was machst du dann mit der vielen Freizeit, habe ich mal gesagt, ich fahre mit dem Fahrrad einmal quer durch Deutschland. Und jetzt muss ich sagen, das war leichtfertig, weil kurze Zeit später wurde mir für jetzt Ende Mai hat das stattgefunden, die erste Etappe zurechtgelegt. Und ich bin von Cuxhaven nach Hamburg an der Elbe entlang gefahren, weil man muss im Norden starten, wenn man bis Berchtesgaden fahren will. So hieß es. Und es war aber ein toller Vorgeschmack auf das, was noch kommen soll. Und ich freue mich darauf und ich will es auch wirklich machen.
Oh, da hast du noch einige Etappen vor dir und auch durch sehr schöne und unterschiedliche Landschaften. Ich glaube, das ist ein tolles Erlebnis, ja. Jetzt sind ja unsere Hörer in der Regel aus Unternehmen, sie sind Software-Einkäufer, Lizenzmanager, haben grundsätzlich mit dem Thema Software-Lizenzierung zu tun. Mit deinem Erfahrungsschatz, was ist dein Tipp? Was würdest du unseren Hörern mitgeben, zu sagen, hier, das ist mir ganz wichtig, jetzt mal davon abgesehen, die Leistungen von CCP zu nutzen?
Also, ich hatte es ja ein paar Mal angesprochen, man hat ja keine Wahl. Man muss die Lizenzbedingungen der Softwarehersteller achten. Alles andere führt ins Nichts. Also, ist es sinnvoll, sich mit den Lizenzbedingungen zu befassen, bevor man eine Software großflächig einsetzt? Das hat sich bewährt. Das ist der sicherste Weg, um dauerhaft die richtige Nutzung lizenziert zu haben und nicht auch in eine möglicherweise ungewünschte Abhängigkeit zu gelangen. Auch das kann man lizenztechnisch vorher regeln.
Ja, denke ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Thomas, du hast dich ja jetzt geoutet als regelmäßiger Hörer der Lizenzlage und für dich gilt natürlich genauso wie für alle anderen Hörer. Schreibt uns, meldet euch, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr Themen habt, wenn ihr vielleicht sogar auch ein Thema mit uns in der Lizenzlage besprechen wollt. Auch Kritik ist willkommen. Schreibt uns, ihr erreicht uns unter lizenzlage@ccpsoft.de. Wir freuen uns auf jede Nachricht, die uns erreicht und wir greifen das gerne auf. Lieber Thomas, herzlichen Dank für das sehr spannende Gespräch. Du hast ja beschrieben, wir werden ja in intensiven Kontakt bleiben. Von daher ist das jetzt natürlich kein Abschiedspodcast. Einzelne Hörer von uns werden vermutlich in der Zukunft etwas weniger von dir mitbekommen. Aber wir freuen uns bei CCP und ich auch persönlich natürlich auf die weitere Zusammenarbeit, die dann natürlich etwas anders aussieht, aber trotzdem werden wir ein gewisses Stück des Weges noch gemeinsam gehen.
Vielen Dank. Ja, dann werden wir und ich freue mich drauf und ich freue mich auch eben aus dieser anderen Rolle heraus, die Arbeit von CCP zu beobachten und ich freue mich zu sehen, wie dieses kompetente Team eben sich immer wieder zeigt im Markt mit Podcast, mit Webcast, mit Präsentationen. Viel Erfolg euch weiter und ja, bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank dir und unseren Hörern noch einen schönen Tag und ein herzliches Tschüss.
Tschüss.
Jetzt sind wir schon wieder am Ende der Lizenzlage und die wichtigsten Infos aus dieser Folge bekommt ihr jetzt noch in einer kleinen Zusammenfassung. Die Einführung von Lizenzverträgen hat die Verbreitung von Software in Unternehmen beschleunigt. Diese Verbreitung hat die Einhaltung der Nutzungsrechte zu einer Herausforderung gemacht. Früher war nicht alles besser, aber vieles anders. Die Miete von Software in Form von Subscription ist die dominierende Vertragsform geworden und wird sich weiter ausbreiten. Werden Subscriptions nicht verlängert, kann das die Nutzung einer Software blockieren und bringt somit ein großes Risiko. Das CCP-Fristenmanagement hilft Unternehmen dabei, die Subscription zu kontrollieren und ein ungeplantes Auslaufen oder Verlängern von Mietverträgen zu verhindern.
Lizenzlage. Der Podcast für die wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud.